Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Als ich mich noch einmal kurz mit meiner Predigt, die ich heute Ihnen geben möchte, befasste, habe ich dann meiner Frau gesagt, so in einer halben Stunde werde ich es dann machen. Und dann guckte sie mich an und sagte, wie? Du willst nur eine Predigt von einer halben Stunde geben? Und ich sagte, nein, nein, in einer halben Stunde werde ich anfangen. Ich habe schon vor, länger als eine halbe Stunde zu sprechen, denn unsere Zuschauer, die wollen ja auch auf ihre Kosten kommen, im Hinblick auf das Eintrittsgeld, das sie bezahlt haben. Nun, bevor da jemand etwas falsch versteht, Bahnhof versteht, natürlich zahlen Sie kein Eintrittsgeld, natürlich werden diese Predigten Ihnen kostenlos angeboten und Sie werden auch nicht von uns hören, dass Sie uns unterstützen müssen. Wer es freiwillig tun will, das ist seine oder ihre Entscheidung. Aber es geht natürlich darum, dass wir das Werk des lebendigen Gottes durchführen und weiterhin zur Vollendung bringen, denn das ist genau das, was Gott sagt. Er sagt, das Evangelium vom Reich Gottes soll allen Völkern zu einem Zeugnis verkündigt werden und dann, aber auch nur dann, wird Jesus Christus zurückkommen, wenn Gott entschieden hat, jetzt ist die Evangeliumsverkündigung an den Punkt gelangt, wo ich meinen Sohn zurückschicken muss und kann, denn es heißt ja auch, wenn Christus nicht zurückkommen würde, um diese Tage, diese schrecklichen Tage der Trübsalzeit zu verkürzen, würde kein Mensch am Leben bleiben. Und so gibt es natürlich jemanden, der eifrig darum bemüht ist, dass wir das Werk nicht durchführen, dass das Werk zerstört wird, dass es gehindert wird. Und dieser jemand ist kein anderer als Satan, der Teufel. Und so möchte ich heute ein wenig über Satan, den Teufel, sprechen, vielleicht auch gewisse Aspekte Ihnen zu Gehör bringen, die ich so in diesem Maße noch nicht ausgedrückt habe. Und eine Frage, eine vornehmliche Frage heute wird die sein, gibt uns die Bibel irgendwelche Andeutungen, wie Satan in seiner geistigen Gestalt aussieht? Sagt uns die Bibel irgendetwas darüber? Nun, zunächst einmal möchte ich Folgendes betonen. Es gibt immer und immer wieder Berichte von Menschen, die sagen, sie hätten Satan gesehen, Satan wäre ihnen so als Mensch erschienen, hätte mit ihnen Kontakt aufgenommen, sah so aus wie ein Mensch. Das kann man gleich sofort ablehnen, denn das ist unmöglich. Weil die Bibel uns nämlich sagt, dass Satan sich nicht dem menschlichen Auge in einer physischen Weise manifestieren kann. Also was immer sie da gesehen haben wollen, diese Menschen, waren mit Sicherheit nicht Satan. Nun, Satan kann natürlich Täuschungen hervorbringen, auf die wir noch eingehen werden. Und nebenbei gesagt, Satan kann sich auch nicht in ihrem Schlaf beeinflussen. Also kann ihnen keine Träume schicken, wenn sie schlafen, wo er sich dann ihnen zeigt, so wie er wirklich aussieht. Also das kann man alles total ignorieren und ablehnen. Aber was sagt die Bibel eigentlich zu dieser Frage? Zunächst einmal möchte ich kurz darauf eingehen. Und das ist sehr wichtig zu begreifen, dass sich Satan dem menschlichen Auge nicht in seiner wahren Gestalt oder überhaupt in einer physischen Gestalt manifestieren kann. Nun, Engel können es. Engel können als Menschen erscheinen, wie das die Bibel sehr deutlich sagt. Aber Dämonen können es gerade nicht. Gott hat ihnen diese Fähigkeit weggenommen. Und zwar natürlich aus sehr einleuchtendem und gutem Grunde, um die Verführung nicht noch weiter zu gestatten. Nebenbei gesagt können Dämonen auch keinen sexuellen Kontakt mit Frauen haben. Auch das ist eine total falsche und dämonische Idee. Aber wir hatten eine Broschüre vor einigen Jahren veröffentlicht: Engel, Dämonen und die geistige Welt. Und ich möchte hier einiges aus dieser Broschüre Ihnen vortragen. Und zunächst einmal geht es mir darum, noch einmal zu betonen, dass sich Satan und seine Dämonen nicht dem menschlichen Auge manifestieren können. Und wir sagen Folgendes. Aus der Schrift geht hervor, dass Dämonen sich nicht wie die Engel manifestieren können. Dämonen können nicht als Menschen auftreten. Sie können jedoch eine Illusion erzeugen, die sehr real auf Menschen wirken könnte. Beispiele solcher Illusionen, solcher Vorgaukelungen, würden die in Anführungszeichen Erscheinung von Anführungszeichen Geistern einschließen, auch Totengeister, oder die Anführungszeichen Erscheinung einer Frau, die von sich vorgibt, die Mutter Maria zu sein. Wir finden interessante Aufzeichnungen, und zwar in Markus Kapitel 6. Die Verse 47 bis 50. Und ich lese das jetzt aus der Lutherbibel 1984 vor, wie ich auch diese Bibelübersetzung benutzen werde heute, es sei denn, ich sage Ihnen alternative Übersetzungen. Aber in Markus 6, die Verse 47 bis 50, lesen wir Folgendes. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er, es ist die Rede von Jesus, auf dem Land allein. Und er sah, dass sie, die Apostel, sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, da meinten sie, er wäre ein Gespenst. Und schrien, denn sie sahen ihn alle und sie erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Soweit die Stelle in Markus. Schauen Sie, die Jünger dachten, sie sahen ein Gespenst. Das griechische Wort hier für Gespenst ist das Wort Phantasma. Und das Wort deutet schon an, worum es geht. Es geht um ein Trugbild. Es geht um eine Vorspiegelung. Etwas Fantastisches in diesem Sinne. Die Jünger waren so erschrocken, weil sie meinten, das Truggebilde eines Geistes, eines Dämons zu sehen. Eine weitere Stelle findet sich in Lukas, Kapitel 24, die Verse 36 bis 43, die ich wiederum aus der Lutherbibel 84 vorlesen möchte. Da heißt es, als sie aber davon redeten, da trat er selbst, Jesus, mitten unter sie, das war nach seiner Auferstehung. Und er sprach zu ihnen, den Jüngern, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber, fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, da zeigte er ihnen die Hände und Füße. Und als sie immer noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, da sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß von ihnen. Nun, warum waren die Jünger so erschrocken? Sie wussten, dass Christus zu einem Geistwesen auferweckt werden würde. Das war ihnen dann schon bekannt. Sie waren also nicht erschrocken, weil sie jetzt Christus sahen, sie waren erschrocken, weil sie einen Geist sahen, einen Dämon. Es geht hier um einen Dämon. Zunächst einmal, Christus manifestierte sich den Jüngern gegenüber als ein Wesen aus Fleisch und Knochen. Er nahm sogar in seiner Gegenwart und in ihrer Gegenwart Nahrung zu sich, um sie zu überzeugen, dass er eben kein Geist, kein Dämon war. Das griechische Wort für Geist hier ist das Wort Pneuma. Und es kann sich auf Dämonen beziehen. Und es gibt viele Stellen, die wir hier anführen. Ich möchte eine kurz zitieren aus Lukas Kapitel 4, weil das auch etwas über Dämonen zeigt. Lukas Kapitel 4 und in Vers 33. Diesmal jetzt aus der revidierten Lutherbibel 2017. Es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem Dämon, einem unreinen Geist. Und er schrie laut, halt, was haben wir mit dir zu schaffen? Und so weiter. Also hier wird der Geist mit einem Dämon gleichgesetzt. Das Wort hier wiederum ist das Wort Pneuma im Griechischen. Wir wissen, dass Jesus Christus nicht ein Wesen aus Fleisch und Blut oder Fleisch und Knochen war, als er den Jüngern erschien. Er hatte keinen physischen Leib, aber er hat sich als solcher manifestiert. Er wurde zu einem Geistwesen auferweckt. In 1. Korinther Kapitel 15, auch das möchte ich jetzt kurz vorlesen, um deutlich zu machen, worum es hier in dieser Stelle in Lukas eigentlich geht. In 1. Korinther 15 und die Verse 44 und 45, da lesen wir in der Lutherbibel 2017, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib, wie geschrieben steht. Der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen, einer lebendigen Seele, und der letzte Adam, Jesus Christus, zum Geist, der lebendig macht. Aber er war, wie ich sagte, in der Lage, sich als eine Person aus Fleisch und Knochen zu manifestieren. Nun, wie ich sagte, Engel können dies auch, Dämonen können es aber nicht. Das war der Grund, warum Christus es so zum Ausdruck gebracht hat. Er sagte, ihr wisst doch, ein Geist, ein Dämon, der kann sich nicht als ein Wesen manifestieren mit Knochen und mit einem Körper. Auch nicht aus einem Wesen oder als ein Wesen aus Fleisch bestehend. Wir lesen da eine interessante Stelle im Buch Hiob, im 4. Kapitel. Und wiederum die Verse 12 bis 16 aus der Lutherbibel 84 vorgelesen. Da wird nämlich hier eine Beschreibung gegeben von jemandem, der irgendwie da was gesehen hat. Und ihm war klar, dass es dies ein Dämon war. Da heißt es hier in der Rede des Eliphas: Zu mir ist heimlich ein Wort gekommen, und von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen. Beim Nachsinnen über Gesichte in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt, also der war nicht am Schlafen, der war am Nachsinnen, aber die anderen Leute, viele von denen, die schliefen. Und da kam mich Furcht und Zittern an, und alle meine Gebeine erschraken. Das heißt hier, und ein Hauch, aber die Schlachterbibel sagt es sicher richtiger, ein Geist fuhr an mir vorüber. Es standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Und da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht. Es war eine Stille und ich hörte eine Stimme. Eine schaurige Situation wird hier beschrieben durch diesen Eliphas. Der Eliphas, der war sowieso in dieser metaphysischen Branche tätig, der sah irgendeine Form. Er sah ein Gebilde, wie es heißt, vor seinen Augen, aber er konnte die Gestalt dieses Geistes nicht erkennen. Auch dies weist darauf hin, dass es ein Dämon war. Denn ein Engel Gottes würde in keinster Weise auf solche Weise verfahren. Es war so etwas wie ein Truggebilde, wiederum wie eine Vorspiegelung. Wie auch die Jünger dachten, dass es ein Gespenst war, ein Geist, eine Vorspiegelung, ein Truggebilde, das da über das Wasser ging. Sie können auch sich nachher eine Stelle im 1. Samuel Kapitel 28 anschauen. Das geht um die, in Anführungszeichen, Totenbeschwörung des Königs Saul. Der geht da zu einer Hexe und er sagt, du sollst mir einen Toten heraufholen. Natürlich geht es hier nicht um einen wahren Toten, denn Toten, Tote, die liegen tot im Grabe, deswegen sind sie tot. Die können nicht irgendwo da jetzt ihnen erscheinen, aber Dämonen können wiederum etwas vorgaukeln. Das war genau im 1. Samuel 28 der Fall. Nun, wenn Sie die Geschichte und die Erzählung aufmerksam sich durchlesen, dann sehen Sie, der Saul, dieser König Saul, der sah gar nichts. Es war die Hexe, die da was sah, die dann ihm beschrieb, was sie da so sah in ihrer Vision, dieses Truggebilde. Dann erkannte Saul, dass es Samuel sei, aber es war ein Dämon, der sich als Samuel ausgab, aber auch sich nicht dem menschlichen Auge in diesem Sinne manifestierte, sondern es war dies ein Truggebilde, was die Hexe sah. Es war eine Illusion. Und wir sagen denn in unserer Broschüre über Engel, Dämonen und die geistige Welt, und ich möchte diese Warnung Ihnen auch heute noch einmal wieder weitergeben. Wir sollten niemals an einer spiritistischen Sitzung teilnehmen oder Dämonen in Anführungszeichen befragen, denn das würde man tun. Man würde in Kontakt mit Dämonen treten. Wir sollten niemals Wahrsagerinnen, Zauberer, Hexen, neuzeitliche Propheten oder ein Medium kontaktieren, um Näheres über unsere Zukunft zu erfahren. Und wie viele Menschen, auch hochstehende Menschen in Regierungen, haben dies getan, tun dies, lassen sich von Medien Wahrsagen die Zukunft prophezeien. In vielen Fällen, schreiben wir, würden wir Betrüger kontaktieren. Das ist, versteht sich von selbst. Aber in anderen Fällen würden wir auf Dämonen hören, die sich mit uns vertraut machen, in Anführungszeichen, und durch ihre menschlichen Vermittler mit uns kommunizieren wollen. Wir können auch nicht mit unseren geliebten Verstorbenen kommunizieren, denn sie sind tot. Die liegen ohne Bewusstsein im Grabe. Aber wenn wir versuchen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, könnten wir sehr wohl Kontakt aufnehmen mit einem Dämon, der sich vielleicht so als ein geliebter Verstorbener ausgibt, wie das dieser Dämon tat. Im Falle von Saul, wo er von sich vorgab, er sei Samuel. Schauen Sie, ein Dämon kann Ihnen natürlich auch sehr leicht erzählen, was ein Verstorbener so getan hat, gesagt hat. Und dann meinen Sie, ach, das muss ja dann der Verstorbene sein, der mit mir redet. Nein, der Dämon weiß es aber. Der Dämon war ja auch da. Konnte ja auch das alles mitsehen und mithören, was da geschah. Er hat natürlich auch diese Information. Wiederum, wenn Sie jetzt zurückkehren zu dem 1. Samuel 28 Geschehnis, und sich das noch einmal durchlesen, da werden Sie auch feststellen, vor allen Dingen in der revidierten Lutherbibel 2017, dass davon die Rede ist, dass nicht nur ein Totengeist sei, sondern eben auch ein Gott. Schauen Sie, dieser Dämon, der gab bereits vor, der verherrlichte Samuel zu sein, obwohl er gleichzeitig sagt, warum holst du mich hier aus meiner Trauersituation herauf? Aber es wird sogar von einem Gott gesprochen hier. Satan verstellt sich als ein Engel des Lichtes, wie wir noch sehen werden. Er ist der Gott dieser Welt. Wenn es zu Hollywood-Filmen kommt, viele haben also da Filme gesehen über Dämonen, wo auch Satan dargestellt wird. Ich will gleich vorweg jetzt sagen, hier wir in keinster Weise sagen wir, dass sie sich solche Filme anschauen sollten. Absolut nicht. Sehr gefährlich. Aber man kann ja auch nicht umhin, hin und wieder mal Bilder zu sehen, auf dem Internet, in Zeitschriften und so weiter und so fort, wo da vielleicht Bilder aufgeladen werden, oder man kann die so sehen, wie das so in diesen dämonischen Filmen aussieht. Und dann wird da Satan auf eine gewisse Weise dargestellt. Das kann ich Ihnen auch gleich sagen, so sieht Satan ganz auf Weise aus. Jedenfalls nicht laut Bibel. Denn Satan, der war als ein Cherub geschaffen worden. Er war ein hochrangiger Engel und er wird klar und deutlich als ein Cherub identifiziert. Nun, wir müssen natürlich begreifen, wie ein Cherub aussieht, und das wird uns in der Bibel auch gesagt. Nun, wir wissen, dass Gott alle Engel erschaffen hat. Und das beinhaltet auch natürlich Luzifer, der dann zu Satan wurde. Er wurde sogar das Siegel der Vollkommenheit genannt. Engel wurden nicht als Roboter erschaffen, als Geistwesen wurden sie erschaffen, mit der Fähigkeit, sich zu entscheiden, zu wählen, gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und wie ich sagte, ein hochrangiger Engel, ein Cherub mit dem Namen Luzifer, das ist die lateinische Übersetzung von Hillel, was so viel bedeutet wie strahlender Morgenstern und so weiter, der rebellierte und er sündigte gegen Gott. Und wir haben Stellen in Jesaja 14, die Verse 12 bis 14. Und auch in Hesekiel 28, die Verse 11 bis 17, wo diese Rebellion beschrieben wird. Aber was wir erfahren, wenn Sie sich nachher die Stelle einmal durchlesen, in Jesaja Kapitel 14, da heißt es in Vers 13, dass er in den Himmel auffahren wollte, um Gottes Thron an sich zu reißen. In Vers 14 lesen wir, er wollte auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Oder man kann auch sagen, er wollte wie der Allerhöchste sein oder der Allerhöchste sein, die oberste Autorität und Kraft und Macht haben über das gesamte Universum und auch über alle anderen Engelwesen. Nun, da er auffahren wollte und da er über die hohen Wolken aufgefahren ist, das zeigt, dass er zunächst einmal hier auf Erden war. Er wollte über die Erdatmosphäre des Himmels, dieses zweiten Himmels, hinaus in den dritten Himmel aufsteigen, wo Gott wohnt. Und als er sündigte, wurde er wieder zurückgeworfen auf die Erde, wie Sie das in Jesaja 14 und Vers 12 lesen können. Und er wurde dazu Satan, was Widersacher bedeutet, oder Feind, Feind Gottes, Feind des Menschen. Und Luzifer war da, Satan, wie er jetzt hieß, als Adam und Eva erschaffen wurden. Und es wird gesagt, dass die Schlange, Satan, der Teufel, anwesend war, um Eva zu verführen, als Adam und Eva in den Garten von Eden gesetzt wurden. Und die Schlange wird natürlich als Satan, der Teufel, bezeichnet und identifiziert. Nun, da Satan dem ersten Mann und seiner Frau als der Verführer erschien, nun Adam war nicht verführt, aber Eva war verführt, da musste er vorab auf dieser Erde als Luzifer gelebt haben, als er noch nicht der Verführer war, denn er ist ja dann hochgestiegen in den dritten Himmel, um Gott vom Thron zu stürzen. Aber wir lesen auch, um das nur nebenbei zu erwähnen, dass Luzifer am Thron Gottes im Himmel ausgebildet worden war und er hatte Engel unter seinem Befehl. Wir lesen in Hesekiel, Kapitel 28 und Vers 14, dass er ein glänzender, schirmender Cherub war. Wie es die Elberfelder Bibel schreibt, du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Die New King James Bible schreibt, du warst der gesalbte Cherub, der bedeckt. Nun, was ist damit gemeint? Erinnern Sie sich. Cherubim bedeckten den Gnadenthron Gottes, als Gott mit Mose in der Stiftshütte sprach. Und wir lesen ebenfalls in Hesekiel 28 in Vers 14, dass Luzifer auf dem heiligen Berge Gottes im Himmel war. Denn es gibt in der Tat im Himmel einen Garten Eden. Es gibt im Himmel einen heiligen Thron, einen Altar, eine ganze Stadt, das himmlische Jerusalem. Schauen Sie, was hier auf Erden existiert, ist dem, was im Himmel existiert, immer schon oder seit langem existiert hat. Gott, der Vater und Jesus Christus haben immer schon existiert, aber auch andere Dinge wurden in der Geistwelt erschaffen. Aber die existierten lange bevor es überhaupt eine physische Realität gab. Christus sagte später, dass er Satan vom Himmel herabstürzen sah wie einen Blitz. Sie können das auch in Lukas Kapitel 10 und Vers 18 nachlesen. Und Luzifer, der als das Siegel der Vollkommenheit, als der Lichtbringer, der herrliche Morgenstern beschrieben wurde, der wurde jetzt zum Fürsten der Finsternis. Er war nicht mehr ein Lichtbringer. Seine ganze Einstellung, seine ganze Haltung, alles das, was ihn ausmacht, verwandelte sich von Liebe zu Hass. Von dem Wunsch, etwas zu erhalten, zur Zerstörungswut, um alles zu vernichten, was in seine Hände kommt. Und das hat natürlich auch mit Sicherheit Auswirkungen gehabt auf sein äußeres Erscheinungsbild, wenn man ihn in seinem geistigen Zustande sehen könnte. Nun, Gott kann ihn so sehen. Er will uns gegenüber als ein Engel des Lichtes erscheinen, aber er ist ein Verführer, ein Täuscher, ein Lügner. Wenn man ihn wirklich sehen könnte, dann würde man dieses hassverzerrte Gesicht erkennen, dieser Ausdruck der absoluten Abscheu, der Rebellion gegenüber Gott. Ein wirklich schreckliches Wesen würde man erkennen können. Auch auf menschlichem Gebiet kann man ja sagen, wenn jemand total vom Hass verzehrt wird und verzerrt wird, dann verändern sich auch seine Gesichtszüge. Dann ist er nicht mehr ein Mensch, der freundlich lacht, sagen wir einmal, sondern man kann diesen Hass in den Augen und in dem Gesicht eines solchen Menschen sehen. Wie viel mehr ist das der Fall für Satan, den Teufel? Aber die Bibel gibt uns Beschreibungen von Cherubs oder Cherubim in ihrem verherrlichten Zustand. Da lesen wir zunächst einmal etwas in Ezekiel Kapitel 1 und ich möchte dies hier wiederum jetzt aus der revidierten Lutherbibel 17 vorlesen. In Ezekiel 1, angefangen Vers 5, da hat nämlich der Ezekiel eine Vision von Cherubim, vier Cherubim, die den Thron Gottes tragen, auf dem der Gott des Alten Testamentes, Jesus Christus, sitzt. Da heißt es, in Vers 5, und mitten darin war etwas wie vier Wesen, die waren anzusehen wie Menschen. Und jedes von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. Und ihre Beine standen gerade, ihre Füße waren wie Hufe von Stieren, glänzten wie blinkende, glatte Bronze. Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten. Die vier hatten Angesichter und Flügel, und ihre Flügel berührten einer den anderen. Und wenn sie gingen, dann brauchten sie sich nicht umzuwenden, immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. Vers 10, und ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen, zur rechten Seite gleich einem Löwen, bei allen Vieren und zur linken Seite gleich einem Stier, bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler, bei allen Vieren. Und aus einer Parallelstelle kann man nachher erkennen, dass auch hier das vornehmliche Gesichtsmerkmal das eines Stiers war. Und dann heißt es weiter in Vers 13. Und in der Mitte zwischen den Wesen sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen und wie Fackeln, die zwischen den Wesen hin und her fahren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. Und die Wesen liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. Was sagte Christus? Ich sah den Satan runterfallen vom Himmel wie einen Blitz. Wir werden später darauf aufmerksam gemacht, dass es tatsächlich bei diesen vier Wesen um Cherubim ging. In Ezekiel Kapitel 10 und die Verse 20 bis 22. Und das war das Wesen, jetzt ein allgemeiner Begriff für die vier, das ich unter dem Gott Israels am Fluss Kebar gesehen hatte, und ich merkte, dass es Cherubim waren. Und vier Angesichter hatte jeder und vier Flügel und etwas wie Menschenhände unter den Flügeln. Und ihre Angesichter waren so gestaltet, wie ich sie am Fluss Kebar gesehen hatte, und sie gingen in der Richtung eines ihrer Angesichter, wie sie wollten. Wir lesen auch etwas Interessantes in Ezekiel 1, die Verse 26 bis 28, denn diese vier Wesen trugen einen Thron, einen transportablen Thron, und auf diesem Thron saß Jesus Christus, der Herr des Alten Testamentes, Vers 26. Und über der Feste, die über ihrem Haupte war, saß aus wie ein Saphir, einem Throne gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften, und abwärts von dem, was seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. Und wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und es gibt einige Stellen, die uns zeigen, dass Gott, Jesus Christus, warum nicht auch Gott der Vater, auf einem Thron sitzend, einem transportablen Thron, von Cherubin getragen, von einer Stelle zu einer anderen gebracht werden kann. Natürlich in Sekundenschnelle, Bruchteil von Sekundenschnelle. Aber hier in Psalm 18 gibt es eine weitere Stelle, die das deutlich macht. Psalm 18 und in Vers 11. Psalm 18 und Vers 11. Auch hier lese ich dies jetzt aus der revidierten Lutherbibel. Das macht keinen Unterschied. Ich könnte es auch aus der Lutherbibel 84 lesen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Und er schwebte auf den Fittichen des Windes. Auch hier wiederum sehen wir, dass Gott auf einem Cherub daher fliegt, wie es so hier gesagt wird. Rienickers Lexikon zur Bibel weist unter dem Stichwort Cherub darauf hin, dass, ich zitiere, Cherubim dort erscheinen, wo Gott persönlich gegenwärtig ist und sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Die Cherubim sind Zeugen der persönlichen Gegenwart Gottes auf Erden. Heute stellt man sich diese Cherubim-Gestalten vielfach ähnlich wie die geflügelten Mischwesen vor, diese Kurubu, die bei Ausgrabungen in Mesopotamien und auch in Palästina und Syrien ans Licht gebracht wurden. Einige dieser Kurubu sehen aus in der Tat wie geflügelte Gestalten, das ist jetzt mein Kommentar, mit dem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Menschen, während andere wie Menschen aussehen, jedoch einen Tierkopf haben. Denn wir hatten gesehen, dass diese vier Cherubim so beschrieben wurden als Menschen, so wie Menschen ähnliches Aussehen hatten, aber dann natürlich mit Flügeln, Augen ringsumher, vier Gesichter und so weiter und so fort. Aber die Tatsache, dass hier diese vier Cherubim so beschrieben werden, bedeutet nicht, dass sie nicht auch tierähnliches Aussehen haben könnten. Das müssen wir beachten, denn es gibt weitere Beschreibungen von Engelwesen, die genau so beschrieben werden. Wir weisen darauf hin, unsere Broschüre über Engel, Dämonen und die geistige Welt. In Offenbarung Kapitel 4, und die Verse 6 bis 8 werden vier Engelwesen beschrieben. Sie werden hier nicht identifiziert, wer das jetzt genau ist. Da heißt es Offenbarung 4 und Vers 6. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron herum vier Wesen voller Augen, vorn und hinten. Das erste Wesen war gleich einem Löwen, das zweite Wesen war gleich einem Stier, das dritte Wesen hatte ein Antlitz wie ein Mensch und das vierte Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Die Parallelen sind unverkennbar zu dem, was wir gerade in Ezekiel gelesen hatten. Und ein jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel, nun die in Ezekiel werden mit vier Flügeln beschrieben, aber auch nicht immer nur mit vier. Und sie waren rundum und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Es gibt eine weitere Kategorie von Engeln, die in der Bibel auch beschrieben werden, sogar namentlich benannt werden, und das sind die sogenannten Seraphim. Wir sagen in unserer Broschüre, dass die Bibel speziell an einer Stelle von Engelwesen als von Seraphim spricht. Und das Wort Seraphim bedeutet brennend und auch nobel. Diese Wesen werden so dargestellt, dass sie über dem Thron Gottes stehen. Und wir zitieren dann in Jesaja Kapitel 6 und Vers 2, wo es heißt, Seraphim standen über ihm, und jeder hatte sechs Flügel, wiederum sechs Flügel. Mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße, und mit zwei flogen sie. Und dann wird auch gesagt in Jesaja Kapitel 6 und Vers 4, dass ihre Stimme so gewaltig war, dass die Schwellen bebten und das Haus wurde voller Rauch. Das können Sie ebenfalls dort nachlesen. Und dann wird ein Seraphim beschrieben in Vers 6, der eine glühende Kohle in der Hand hat und damit den Mund von Jesaja reinigt in diesem Sinne, in Anführungszeichen. Nun, interessant ist, was das Wort Seraphim bedeutet. Das hebräische Wort für Seraphim ist das Wort Saraph, S-A-R-A-P-H. In anderen Schriftstellen wird dieses Wort benutzt, um Drachen und Schlangen. Drangen, Kombination von Drachen und Schlangen. Um Drachen und Schlangen zu beschreiben. Wir lesen zum Beispiel Folgendes in Jesaja Kapitel 14 und Vers 29. Ich lese das hier aus der Lutherbibel 84 vor. Freue dich nicht, ganz Philisterland, dass der Stock, der dich schlug, zerbrochen ist. Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine giftige Natter kommen, und ihre Frucht wird ein feuriger, fliegender Drache sein. Das hebräische Wort für feuriger Drache ist Saraph, dieses Wort, von dem sich das Wort Seraphim ableitet. Und wir finden auch eine weitere Stelle in Jesaja 30 und Vers 6, auch hier wiederum von der Lutherbibel 84 zitiert. Dies ist die Last für die Tiere des Südlandes, im Lande der Trübsal und Angst, wo Löwe und Löwen, wo Ottern und feurige, fliegende Drachen sind. Nun, die Lutherbibel 2017 schreibt, wo feurige Schlangen sind. Aber die Schlachterbibel schreibt auch Drache, und so sollte es auch heißen in diesem Zusammenhang. Wiederum, ich möchte von Rienekes Lexikon zur Bibel zitieren, und das Lexikon sagt Folgendes unter dem Stichwort Schlange. Stellen wir Jesaja 14, 29, 30, 6, das wir gerade gelesen haben, wo fliegende Seraphim, Plural von Saraph, Luther-Übersetzung, feurige Drachen, erwähnt werden, ebenso auch Jesaja 6, die Verse 2 und 6, was wir auch bereits gelesen haben, wo das Wort die sechsflügeligen Wesen über dem Thron Gottes, Seraphim, bezeichnet, weisen über die Vorstellung einer gewöhnlichen Schlange hinaus, auf die eines vielleicht drachenähnlichen Wesens, wie sie als Drache oder Leviathan, auch sonst in der Bibel erwähnt werden. Auf diesen Leviathan kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber schauen Sie, Satan wird wie beschrieben? Er wird beschrieben als ein Drache. In Offenbarung 12 und Vers 3, zunächst einmal möchte ich das hier aus der revidierten Lutherbibel 2017 vorlesen. Da heißt es: Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Häuptern 7 Kronen, und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg, warf sie auf die Erde. Nun, wo es hier heißt, ein großer roter Drache, da übersetzt die King James Bibel ein großer feuriger roter Drache. Und so hat es auch die Potloch Bibel. Ein Drache, feurig und gewaltig groß. Diese Beziehung auf feurig ist wichtig. Einige übersetzen ein feuerroter Drache, aber das gibt nicht so genau die Bedeutung her. Es geht um einen feurigen, roten, gewaltigen Drachen. Nun, wir verstehen natürlich, dass das Buch Offenbarung in symbolischer Sprache verfasst wurde. Hier werden natürlich auch symbolische Dinge beschrieben. Das wiedererstandene Römische Reich in unserer Zeit, die 10. Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches. Aber das gesamte Römische Reich und seine 10 Auferstehungen und die Tatsache, dass aus vorhergehenden Reichen, wie zum Beispiel dem Babylonischen Reich, dem Griechisch-Mazedonischen Reich, dem Persischen Reich hervorgegangen ist, alles dies war natürlich symbolisiert in Offenbarung 13 als ein Tier mit 7 Häuptern, 10 Hörnern und auf den Hörnern 10 Kronen. Sie lesen dies in Offenbarung 13. Es geht hier um das Römische Reich. Es wird ähnlich dargestellt als der Drache, also Satan. Ähnlich, aber nicht genau. Und dann lesen wir eine weitere Stelle in Offenbarung 17. Da geht es auch wiederum um ein Tier, auf dem aber eine Hure sitzt, eine gefallene Frau. Es geht da um die 7 letzten Wiederauferstehungen des sogenannten Heiligen Römischen Reiches, wo eine Kombination, Kollaboration stattgefunden hat zwischen Kirche und Staat. Natürlich wird auch dieses hier als ein Tier dargestellt. Wiederum mit 7 Häuptern und 10 Hörnern, aber da gibt es, wie gesagt, Unterschiede. Unterschiede zwischen diesen beiden Tieren und wie Satan, der Drache, beschrieben wird. Schauen Sie, nirgendwo in der Bibel werden diese beiden Tiere als feurige rote Drachen beschrieben. Oder als rote Drachen. Oder als Drachen. Nirgendwo werden sie auf diese Weise beschrieben. Also es gibt da schon einen Unterschied und das bringt mich hier zu dem wichtigen Punkt. Einige sagen, ja, es geht ja zunächst einmal symbolisch gesehen um die Wiederauferstehung des Römischen Reiches, also dieses Tier mit 7 Häuptern, 10 Hörnern. Es wird so beschrieben. Und dann wird halt Satan so dargestellt, weil er ja nun die Macht, die Kraft dem Tier gibt. Der wird also jetzt diesem römischen Tier nachgebildet. Eine weitaus wahrscheinlichere Erklärung ist genau das Gegenteil. Satan wird zunächst einmal so beschrieben, wie er aussieht. Und dann gibt er dem Römischen Reich und seinen Wiederauferstehungen die Macht. Und dann wird das Römische Reich so dargestellt, dass es dem Satan nachgebildet ist. Nicht andersherum. Nicht andersherum. Wir lesen auch in Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9, dass Satan natürlich auch noch auf andere Weise beschrieben wird. Da heißt es: Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Das bezieht sich auf eine weitere Situation, die in unserer Zeit noch kommen soll, möglicherweise vielleicht schon gekommen ist oder aber gerade stattfindet. Es geht nicht um die damalige Rebellion, die in Jesaja, in Ezekiel beschrieben wurde. Es geht um eine prophezeite Rebellion in der Endzeit. Denn Satan wird erneut versuchen, Gott von seinem Thron zu werfen. Aber er wird natürlich wiederum unterliegen. Auch in Offenbarung Kapitel 20 und in Vers 2, da lesen wir: Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und er fesselte ihn für 1000 Jahre im Millennium. Da kann er nämlich nicht mehr die Menschen verführen, so wie er sie heute verführt. Also Satan wird als der große, feurige Drache beschrieben, gewaltig großer Drache, und auch als die Schlange von alters her, diese alte Schlange. Nun, auf diese alte Schlange wird verschiedentlich Bezug genommen. 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 3, denn diese alte Schlange ist nach wie vor tätig, heute. 2. Korinther 11 und Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. List. Die Menge Bibel schreibt Arglist. Es geht um Durchtriebenheit. Der Satan ist ein schlauer Bursche. Total verderbt natürlich. Ein Lügner, ein Verführer, ein Zerstörer, ein Mörder. Aber es geht wiederum hier um die alte Schlange, die damals Eva verführte. Wie hat sie das angestellt? Wer hat das angestellt? 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose Kapitel 3 und Vers 1. Und die Schlange, die war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und die sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten und so weiter und so fort. Hier kam jetzt die Verführung. Ach nein, Gott hat das keineswegs. Hat zwar so gesagt, aber er weiß, dass wenn ihr davon esst, dann wird er klug werden und so weiter und so fort. Und starb wird er ja auch nicht. Erste Lüge, die die Bibel verzeichnet. Die Idee, der Mensch hat eine unsterbliche Seele, der kann ja gar nicht sterben, wenn er stirbt. Nein, das ist absolut eine Lüge. Aber schauen Sie, interessant ist auch, dass dann Gott eine Bestrafung ausspricht. Es geht nicht nur um eine physische Schlange hier. Es geht auch um Satan, den Teufel selbst. Und wir lesen nämlich in Vers 14, da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Aber dann wird in Vers 15 etwas weitergegeben. Es geht hier um die symbolische Bedeutung auch. Die Feindschaft zwischen der Schlange und der Kirche Gottes und alles das, was die Kirche Gottes ausmacht, Jesus Christus und so weiter und so fort. Es geht eine Bestrafung der Schlange mit der Bestrafung von Satan, dem Teufel, einher. Und das ist interessant. Denn wenn jetzt Satan zuvor in aufrechter Weise durch die Schlange sich Adam und Eva gezeigt hat, er selbst konnte sich ja nicht denen gegenüber manifestieren, aber er hat natürlich die Schlange dazu benutzt. Jetzt wurde die Schlange dadurch bestraft, jetzt muss sie auf dem Bauch kriechen, aber das Gleiche kann durchaus auch auf Satan gemünzt werden. Vor der Verführung von Eva war er vielleicht ein aufrechtstehender Drache, ein Cherub, wie er dann in Hesekiel beschrieben wurde, aber jetzt muss er auf dem Bauch kriechen sozusagen. Nun, er kann nach wie vor umhergehen, er geht umher wie ein brüllender Löwe, um zu suchen, wen er verschlingen kann. Wir lesen auch, dass er in den Himmel aufsteigen wird, also fliegen wird, was also auch auf Flügel hindeuten könnte, wie auch die Cherubim mit Flügeln beschrieben werden und auch die vier Wesen, auch die Seraphim. Also er ist nicht irgendwie jetzt auf der Erde verhaftet in diesem Sinne. Aber man kann sich die Auswirkungen hier dieser Bestrafung auch so vorstellen, dass er in der Tat so mehr oder weniger, natürlich auch mit Beinen nach wie vor, aber so hin und wieder auf den Bauch kriechen muss, also nicht mehr eine aufrechte Position einnehmen könnte. Und interessant ist auch wiederum, dass diese beiden Tiere, die in Offenbarung 13 und 17 beschrieben werden, nicht nur nirgendwo mit Drachen verglichen werden, als solche beschrieben werden, sie werden auch nirgendwo als Schlangen beschrieben oder mit Schlangen verglichen. Wiederum die Bezeichnung, die Beschreibung von Satan als Drache, als Schlange ist einzigartig in diesem Zusammenhang. Man kann also nicht sagen, diese Tiere gab es zuvor und dann hat Johannes dann in der Offenbarung den Satan so beschrieben, dass er den Tieren nachgebildet war. Das genaue Gegenteil scheint der Fall zu sein. Nun, ich habe eben kurz auf Leviathan etwas dazu gesagt und die Bibel beschreibt auch Leviathan. Und sie beschreibt ihn zum Beispiel im Buch Hiob, scheinbar als ein Tier, das zu Lebzeiten von Hiob existierte. Denn Gott zeigte dem Hiob diesen Leviathan und sagte, du bist so mächtig, so groß, kannst du jemanden erschaffen wie diesen Leviathan, wie ich ihn erschaffen habe. Und wir lesen das natürlich im 40. und 41. Kapitel des Buches Hiob. Und einige sagen, ach, das bezieht sich hier auf ein Krokodil. Das ist völliger Unsinn. Wie das da beschrieben wird, kannst du dich in keinster Weise um ein Krokodil handeln. Es geht hier um ein lebendes Tier, aber eben nicht um ein Krokodil. Dieses lebende Tier, dieser Leviathan, wird auch an anderen Stellen der Bibel beschrieben, wie zum Beispiel im Psalm 104. Im Psalm 104, die Verse 25 und 26. Da ist das Meer, das so groß und wüst ist, ich lese hier aus der revidierten Luther 2017, da wimmelt es ohne Zahl, große und kleine Tiere, dort ziehen die Schiffe dahin, da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen. Nun, die Schlachterbibel übersetzt genauer, den du gemacht hast, dass er sich darin, nämlich im Meer, tummele. Es geht nicht darum, dass der Leviathan jetzt mit den Schiffen spielen will. Aber es wird scheinbar hier ein buchstäbliches Tier beschrieben. Das bedeutet natürlich, dass dann die Beschreibungen im Buch Hiob ein Tier beschreibt, das man so vielleicht gar nicht unbedingt kennt, aber es gibt natürlich da Möglichkeiten, das zu verstehen, von Tieren, die beschrieben werden, die man nie so richtig aufgenommen hat, aber die es scheinbar gibt. Nun, was wir hiermit gesagt haben, ist Folgendes auch. Der Leviathan, der im Buch hier beschrieben wird, könnte wiederum eine Nachbildung von Satan der Teufel sein, der offensichtlich auch hier im Buch Hiob beschrieben wird. Ich will es Ihnen jetzt gleich zeigen. Wiederum, der Leviathan könnte sehr wohl eine physische Nachbildung von Satan dem Teufel sein. Ursprünglich Luzifer. Schauen wir uns Hiob Kapitel 41 einmal an. Und Sie sagen mir, man kann dies auf ein buchstäbliches Tier anwenden. Nun, Hiob beschreibt klar und deutlich ein buchstäbliches Tier, aber er beschreibt scheinbar, oder vielmehr Gott beschreibt scheinbar noch mehr hier, dem Hiob und uns gegenüber. Hiob 41, Vers 10.
Sein Niesen lässt Licht aufleuchten. Seine Augen sind wie die Wimpern der Morgenröte. Aus seinem Rachen fahren Fackeln und feurige Funken schießen heraus. Aus seinen Nüstern fährt Rauch wie von einem siedenden Kessel und Binsenfeuer. Sein Odem ist wie die lichte Lohe und aus seinem Rachen schlagen Flammen. Das erinnert natürlich an die Beschreibung der Cherubim im Buch Ezekiel und auch an den großen, roten, feurigen Drachen und so weiter und so fort. Und dann fährt es fort zu sagen in Vers 25, wiederum lese ich hier jetzt aus der revidierten Lutherbibel 2017. Auf Erden ist nicht seinesgleichen. Er ist ein Geschöpf ohne Furcht. Er sieht allem ins Auge, was hoch ist. Er ist König über alle Stolzen. Nun, wer ist König über alle Stolzen? Nun, die stolze Gestalt von Satan, der einmal Luzifer war, der Satan, der Teufel wurde, aufgrund seines Stolzes, seines Hochmutes, weil sich sein Herz überhob, hat er damals sich entschieden, dann eine Rebellion gegen Gott zu starten, die nebenbei gesagt Millionen von Jahren hat dauern können, bis er alle Engel dazu gebracht hatte, die seinem Kommando unterstanden, ihn bei der Rebellion gegen Gott zu unterstützen. Wir wissen auch, dass Satan die Macht hat, Feuer vom Himmel herunterzuholen. Der falsche Prophet, der durch die Kraft und die Macht Satans wirkt, der kann das tun, zum Beispiel. Und natürlich, wir lesen auch im Buch Hiob, dass Feuer vom Himmel herunterkam, um die Kinder von Hiob zu töten, aber wir wissen, dass es Satan war. Denn der Satan hatte nämlich Gott darum gebeten, dass er die Erlaubnis hätte, solche Dinge zu tun. Also die Verbindung hier mit dem Leviathan und dem Feuer, das hier besprochen wird, kann sehr wohl durchaus buchstäbliche Bedeutung haben, aber natürlich nicht im physischen Bereich. Es sieht also so aus, wenn man alles hier zusammenfasst, was wir heute behandelt haben, dass Satan in der Tat ein großer, feuriger, roter Drache sein könnte. Aussieht wie ein solcher Drache oder wie die alte Schlange. Wenn man beide Stellen zusammennimmt, kann man verstehen, warum es heißt, er wird auf den Bauch kriechen. Diese Schlange, diese alte, verderbliche, böse Schlange, kann durchaus sein, dass Satan in der Tat so aussieht, wenn man ihn im geistigen Bereich sehen könnte. Es muss nicht unbedingt nur eine symbolische Beschreibung aller dieser Fakten sein, die wir heute gesehen haben. Es ist klar, dass Satan nicht wie ein normaler Mensch aussieht. Er kann uns auch nicht als ein normaler Mensch begegnen. Also wenn Sie mit jemandem in Kontakt kommen und dann sagen Sie, oh, das war in Wirklichkeit gar kein Mensch, das war ein Dämon, das war Satan, dann wissen Sie jetzt, na, das kann nicht sein. Nun, Menschen können natürlich von Dämonen besessen sein, das ja. Aber nicht, dass sie in Wirklichkeit jetzt diese Dämonen gewesen seien. Es gibt sehr viele Hinweise, wie wir gesehen haben in der Bibel, auf die Aussicht, auf das Aussehen, auf die Handlung, das Betreiben und das Treiben von Satan im Teufel, wenn man ihn sehen könnte. Es wäre eine schreckliche, eine fürchterliche, eine angsteinflößende Erscheinung. Und es ist von daher auch narrhaft, närrisch, zu meinen, man könnte Kontakt mit Satan aufnehmen oder sollte das sogar tun. Es gibt da Menschen, die sich so Hexen nennen und männliche Hexen, weibliche Hexen, und die wollen da jetzt Satans Anbeter sein. Die haben keine Ahnung, was sie da betreiben. Keine Ahnung. Die stellen sich vielleicht Satan so als einen Menschen vor, der so ihr seinesgleichen irgendwie so sei, wie zum Beispiel natürlich auch im Goethes Faust, da der Mephisto erscheint als Mensch. Dem Faust gegenüber hat man sich das damals vorgestellt, aber die Bibel sagt eindeutig, dass das nicht der Fall ist und sein kann. Wenn man ihn wirklich sehen könnte, würde man sich mehrfach überlegen, ob man wirklich Kontakt mit einem solchen schrecklichen Wesen überhaupt aufnehmen wollte. Ich möchte noch einmal aus unserer Broschüre Engel, Dämonen und die geistige Welt zitieren, aber zuvor möchte ich auch auf diese Broschüre hinweisen, Himmel und Erde vor und nach dem ersten Menschen. Denn diese Broschüre habe ich auch als Grundlage genommen für einiges, was ich in dieser Predigt heute gesagt habe. Aber in der Broschüre über Engel sagen wir Folgendes. Obwohl viele nicht an die Existenz Satans, an die Dämonen glauben, sind sie schnell dabei, sich mit dem Okkulten zu beschäftigen, ohne zu ahnen, wie gefährlich das ist. Dämonen sind Geistwesen, die sich gerne mit Menschen vertraut machen wollen. Ich möchte einmal hier 3. Mose 19 aufschlagen und Vers 31. Zunächst einmal möchte ich es wiederum aus der Lutherbibel lesen, egal jetzt welche Sie nehmen. Die haben es alle verkehrt übersetzt. Verschleiern eigentlich die Bedeutung dessen, was hier gesagt wird. In 3. Mose 19, 31 heißt es hier schlicht und ergreifend: Ihr sollt euch nicht den toten Beschwörern und Wahrsagern zuwenden, dass ihr nicht durch sie unrein werdet. Ich bin der Herr, euer Gott. Richtig übersetzt aus dem Hebräischen sollte es heißen: Ihr sollt euch nicht den Medien und vertrauten Geistern zuwenden. Es heißt hier, wenn ich das aus der neuen King James Bibel zitiere: Beachtet keine Medien und vertraute Geister, familiar spirits. Im Englischen. Ihr sollt nicht nach ihnen suchen oder ihnen folgen. Schauen Sie, das sind Geistwesen, die wollen sich gerne mit uns vertraut machen. Die wollen diesen Kontakt mit uns. Wir müssen diesen Kontakt absolut ablehnen. Und so sagen wir, ein Haus, in dem es spukt, Poltergeister, spiritistische Sitzungen, Kommunikation mit den Toten, Kontakte mit, in Anführungszeichen, Außerirdischen, Aliens, sind alle eindeutig dämonischen Ursprungs, wenn es keine Trügerei ist, das kann natürlich auch sein, aber wenn es wirklich passiert, dann sind das Dämonen, die da ihr Gaukelspiel treiben. Satan und Dämonen, sagen wir, sind destruktiv. Sie lieben es, Menschen zu quälen oder zu plagen. Das können Sie sich nachher in Lukas 6, Vers 18 durchlesen in der Elberfelder Übersetzung. Hier ist das Wichtige jetzt. Wenn man einmal einen Kontakt mit Dämonen hergestellt hat, dann kann man sie nur dadurch loskommen und loswerden und sich von ihnen trennen, wenn das durch ein Wunder Gottes geschieht. Ansonsten, sie haben diesen Kontakt auf närrische, dumme Weise in Gang gebracht, erstellt, dann kann man sie nicht mehr so ohne weiteres loswerden. Das hat sogar auch Goethe geschrieben: Die Geister, die ich rief, wie werde ich sie jetzt los? Lukas Kapitel 11 gibt uns diese eindringliche Warnung. Lukas Kapitel 11, die Verse 24 bis 26. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, das gab es hier, solche Betrüger zum Beispiel, die gibt es heute auch, die sagen zu jemandem, der möglicherweise sogar besessen ist: Fahr raus! Und dann fährt er scheinbar aus. Sieht so aus, als ob. Aber dieser Austreiber hat keinerlei Macht über einen solchen Dämon und er kommt dann zurück. Und das wird hier genau beschrieben. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, der wurde nicht durch wahre Prediger Gottes ausgetrieben, darum geht es hier nicht, so durchstreift er dürre Städten, sucht Ruhe, findet sie nicht und spricht: Ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Fortgegangen bin, nicht ausgestoßen worden bin. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt. Sieh, der Mensch hat keinerlei Änderung in seinem Leben vorgenommen. Sieht so aus, als ob das jetzt nach wie vor eine Einladung ist. Vielleicht hat er nach wie vor diese Kontakte mit Dämonen weiter betrieben. Und darum geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, da wohnen sie dort. Und es wird mit diesem Menschen am Ende ärger als zuvor. Natürlich, jetzt hat er 7 Dämonen oder 8, vorher vielleicht nur einen gehabt. Das ist eine Warnung, die wir beherzigen müssen. Nehmen Sie keinen Kontakt mit Dämonen auf. Und wenn irgendwie so ein Kontakt sich herstellen lassen sollte, weisen Sie ihn zurück. Gehen Sie nicht zu diesen Sitzungen. Wir schreiben hier Zauberei, Hexerei, Hypnose. Hypnose. Und bestimmte Meditationspraktiken, auch sehr wichtig, wenn Ihnen da so ein sogenanntes Mantra beigebracht wird. Sie wissen ja gar nicht, was das Mantra überhaupt bedeutet. Es ist dies ein Name für einen Dämon. Sie nehmen ein Mantra an von einem Ausbilder und dann überlegen Sie sich dieses Mantra und wiederholen es in Ihrem Geiste. Ja, kein Wunder, dass dann auf einmal merkwürdige Dinge in Ihrem Leben geschehen. Also, Zauberei, Hexerei, Hypnose, bestimmte Meditationspraktiken sind weitere Methoden Satans, ein menschliches Wesen zu einem hilflosen Opfer zu machen. Wann immer wir uns einem anderen Einfluss aussetzen, willentlich aussetzen und von ihm beherrschen lassen, werden wir zu Opfern der Mächte der Finsternis.
Schauen Sie, vielleicht kann Ihnen jetzt dieser Eindruck, den wir Ihnen heute vermitteln wollten, im Hinblick auf das potenzielle Aussehen Satans, helfen, sich abzuwenden von der Idee, Sie müssten irgendwie mit diesem schrecklichen Wesen Kontakt aufnehmen. Stellen Sie sich vor, als einen alles verschlingenden, feurigen, roten Drachen. Stellen Sie ihn sich vor, als eine gemeingefährliche, giftige, beißende Schlange. Wollen Sie mit solchen Tieren, solchen Persönlichkeiten, solchen Wesen Kontakt aufnehmen? Wirklich? Wirklich? Die Sache ist ernst. Es ist hier kein Märchen, um das es hier geht, über das man schmunzeln könnte. Die Sache ist todernst. Und denken wir im Abschluss dieser Predigt an eine Stelle in Epheser Kapitel 6. Denn auch Paulus macht sehr deutlich, die Sache ist für uns eine Sache von Leben und Tod. Kann es durchaus sein. In Epheser Kapitel 6, die Verse 11 und 12, da lesen wir: Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen, mit Gewaltigen, mit der alten, giftigen, beißenden Schlange. Man könnte ihn auch mit einem Löwen vergleichen, der umhergeht, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Mit diesem roten, feurigen Drachen, der Feuer ausspeit aus seinem Maul. Das sind die Gewaltigen, die Mächtigen, mit denen wir zu kämpfen haben. Er sagt es hier, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen, Gewaltigen, mit den Herren der Welt. Die beherrschen diese Welt. Die wollen sie beherrschen. Lassen Sie das nicht zu. Mit den Herren dieser Welt, die über diese Finsternis herrschen. Satan ist der Prinz, der Fürst der Finsternis. Wir haben zu tun mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Die sind nicht im Himmel, die sind unter dem Himmel. Haben ihre Auswirkungskraft hier auf Erden, möglicherweise auch durch die Erdatmosphäre und so weiter und so fort. Das sind ernste Warnungen. Wie ich sagte, das ist kein lächerliches Spiel. Es geht um ihr Leben. Denken Sie daran, Satan ist ein gefährliches, gemeingefährliches Wesen, der nichts anderes im Sinne hat, als Sie zu zerstören, als gegen Gott zu rebellieren, um das Werk zu zerstören, das Gott heute durch von ihm herausgerufene Menschen tut, damit es ermöglicht wird, dass Jesus Christus zurückkommt auf diese Erde in sehr baldiger Zukunft. Beten wir darum, dass wir zu Gott, den Vater, uns im Gebet wenden und zu ihm sagen und flehen: Dein Reich komme, lass es bald kommen. Denn dann wird Satan keine Macht mehr haben, zumindest nicht während des Millenniums über die Menschen. Er kann sie dann nicht mehr verführen. Heute, wie es heißt, verführt er die ganze Welt. Er verführt die Menschen auch darüber, wer er ist, wie er aussieht, was er tut, was er tun kann. Lassen Sie sich nicht verführen. Bleiben Sie stark. Ziehen Sie an die Waffenrüstung Gottes, damit Sie den listigen Anschlägen des Satans widerstehen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.